Ich kann sprechen mit Alexander Markovic, der als ein, man kann sagen, vielleicht der beste, auf jeden Fall sehr guter Kenner von Alexander Dugin im deutschsprachigen Raum gilt. Herr Markovic, Alexander Dugin hatte vor ein paar Tagen sinngemäß erklärt, man müsste den Westen mal so richtig schocken. Was war die Botschaft dahinter?
Nun, also wenn er davon spricht, den Westen schocken zu müssen, dann meint er damit natürlich nicht die Völker Europas oder die einfachen US-Amerikaner, sondern er meint damit die westlichen Eliten. Warum? Das liegt daran, weil eben der Westen spätestens seit den 1990er Jahren, Stichwort Krieg im Irak, Jugoslawien, Nahen Osten generell, eine Politik der Farbrevolutionen betreibt, die darauf abzielt, bestehende Staaten zu zerstören, zu balkanisieren und eben letztlich mit den Segnungen von LGBT, Transhumanismus und anderen Beglückungen des Westens zu überziehen. Das möchte Dugin für Russland vermeiden und deswegen denkt er, ist es wichtig, diese westlichen Eliten zu schocken.
Nun ist das, glaube ich, eine Position, die Dugin in Russland oder in der russischen Welt nicht unbedingt exklusiv hat. Spricht er hier für den Mainstream Russlands oder spricht er tatsächlich vielleicht auch für eine Minderheitenströmung?
Tatsächlich sind die Mehrheit der Russen nicht zufrieden und nicht begeistert eben mit der Einkreisungs- und Sanktionspolitik des Westens gegen Russland. Man darf ja nie vergessen, dass ja der Krieg in der Ukraine auch deswegen noch immer geführt wird, weil eben der Westen Waffen zur Verfügung stellt, Gelder, Geheimdienstinformationen. Und ja, dementsprechend kann man sagen, vertritt er hier tatsächlich eine Mehrheitsposition, was die russische Gesellschaft angeht.
Viele sagen ja, er wäre so ein bisschen der Stichwortgeber von Putin. Ist er das tatsächlich?
Ist er das tatsächlich? Also wenn ich mir die russische Geopolitik der letzten 20 Jahre ansehe, die ja sehr stark von seinen Schriften seit den 90er Jahren beeinflusst wurde, Stichwort grundlegende Geopolitik, dass er sogar im russischen Generalstab gelehrt wurde, dann kann man sagen, hat er zumindest das geopolitische Denken sehr stark beeinflusst innerhalb der russischen Elite und auch der Gesellschaft, kann man sagen. Er beeinflusst natürlich mit seiner Philosophie nicht die Mehrheit der russischen Gesellschaft, aber wird jetzt eben seit dem Beginn oder besser gesagt seit dem Heißwerden des Krieges in der Ukraine 2022 auch immer wieder stärker auf größere staatliche Veranstaltungen eingeladen. Das heißt, man kann sagen, sein Einfluss wächst wieder, seitdem er 2014 in Ungnade gefallen war.
Nun ist das ja mit dem Schocken der westlichen Eliten so eine Sache, gerade dann, wenn man in einer potenziellen Kriegssituation besteht. Da kann das Schocken der westlichen Eliten schnell auch einfach sich zu einem ganz heißen Krieg auswachsen. Also wie sehr wird denn in Russland und wird bei Dugin noch der Unterschied zwischen den westlichen Eliten und den westlichen Völkern gemacht?
Also tatsächlich, wenn man sich einerseits die Verlautbarungen von Wladimir Putin ansieht in letzter Zeit und andererseits natürlich das Denken von Dugin, dann wird da noch immer dieser Unterschied gemacht, dass eben offensichtlich große Teile der Deutschen zum Beispiel auch gegen den Krieg in der Ukraine sind. Das hat man ja auch zum Beispiel daran gemerkt, dass ja von russischer Seite immer wieder auf diesen Unterschied eingegangen wird und der auch gemacht wird. Und ich denke, es liegt natürlich auch an den Deutschen, die ja vermehrt Parteien wählen wie die AfD oder den Österreichern, die verstärkt Parteien wählen wie die FPÖ, die eben auch gegen diesen Krieg eintreten, eben sich noch lautstärker zu machen und stärker zu präsentieren, damit man eben letztlich auch die eigenen Eliten, die eigenen Regierungen dazu zwingen kann, eben diese Kriegstreiberei zu beenden. Und ich denke, das liegt in unser aller Interesse.
Ist das so eine Konstante im russischen Denken? Es gab mal den berühmten Satz, die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat bleiben. Inwieweit das dann Realpolitik der Sowjetunion 1945 war, ist eine ganz andere Frage. Aber postuliert wurde es ja.
Definitiv, es wurde einerseits postuliert, andererseits hat man ja auch tatsächlich, und man weiß mittlerweile, dass das ehrlich gemeint war, versucht eben ein ganzes neutrales Deutschland auch schon im Kalten Krieg zu etablieren. Das ist dann leider nur für Österreich gelungen. Und ja, generell kann man sagen, dass es in Russland tatsächlich immer noch eine sehr große, man kann schon sagen, Liebe gibt für die deutsche Kultur und Sprache. Das wird leider momentan nicht erwidert, aber es zeigt, dass man eben hier schon diese Unterschiede machen kann. Und ich denke, es wäre wichtig für uns Europäer, dass wir das auch weiterhin in Zukunft in Bezug auf die Russen machen und schauen, dass wir Frieden finden und eben diesen Kriegszustand beenden.
Sind die Grundpositionen von Dugins oder auch von Russlands, wenn man sagt, er hat verstärkten Einfluss, Geopolitik? Ich habe im Moment den Eindruck, dass eigentlich auf beiden Seiten dieses noch nicht ganz niedergegangenen, aber im Niedergang befindenden eisernen Vorhangs eigentlich wieder die Idee herrscht, wir richten uns auf unserem Teil der Welt ein.
Ja, also ich denke, ganz wichtig ist diese Idee der multipolaren Welt, die eben einfach bedeutet, dass alle Völker sich quasi darauf konzentrieren sollen, ihren eigenen Großraum zu gestalten. Das heißt, dass Europa den Europäern gehört, dass Russland den Russen gehört oder Eurasien den Eurasiern, China den Chinesen und dass man quasi diese Idee des Globalismus, dass eben alle Völker nur eine Kultur, ein Regierungssystem, eine Zivilisation haben soll, dass man das ad acta legt. Und ich denke, für uns in Europa ist natürlich diese Idee auch eine große Chance, weil wir letztlich dadurch wieder selbstbestimmt werden können und eben frei von fremden Einflüssen, die zum Beispiel auch den Kalten Krieg geprägt haben. Und ja, dementsprechend denke ich, ist diese Multipolarität, die ganz zentral Teil seines Denkens ist und eben auch den Ethnopluralismus eben voraussetzt, nämlich die Vielfalt der Völker, etwas, das man unterstützen kann und sollte, weil man gerade auch im Hinblick auf die Masseneinwanderung nach Europa natürlich sagen kann, dass Selbstbestimmung dann ein Ende dieser Masseneinwanderung bedeutet und eben auch vor allem eine Remigration der illegalen Einwanderung.
Sie haben gesagt, jeder in seinem Großraum. Bedeutet das, es gibt eine Souveränität wirklich aller Völker? Oder heißt es dann auch eine Hegemonie eines zum Beispiel Leitvolkes in diesem Großraum? Viele Völker der früheren Sowjetunion haben ja den Russen vielleicht nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass sie durchaus einem starken russischen Einfluss ausgesetzt waren.
Nun, wenn man sich diese Idee des Großraumdenkens ansieht, hat ja schon Karl Schmidt gesagt, dass es zum Beispiel in einigen Großräumen da mehrere Völker gibt, die einen großen Einfluss haben, zum Beispiel in Europa klassisch die Deutschen und die Franzosen. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass dann diese Völker quasi wie ein brutaler Tyrann eben über alles drüber fahren soll, was eben die anderen Völker in diesem Großraum wollen, sondern das ist da mehr oder weniger eine Primus inter pares Position, dass man quasi zwar führt, aber natürlich die Interessen der anderen Völker berücksichtigt, weil wenn man das nicht tut, Stichwort Sowjetunion, dann enden natürlich auch diese Großräume. Und ich denke, gerade wir Europäer haben jetzt aus unserer Geschichte mit Brüssel natürlich gelernt, dass es eher ungünstig ist, wenn man eine tyrannische Elite hat, die alles Mögliche beschließt, was den Völkern missfällt. Und ich denke, das ist natürlich dann auch ein guter Ansporn für die Zukunft, hier ein besseres System zu gestalten.
Ich frage mich immer, ich habe auch tatsächlich noch nie eine wirklich für mich befriedigende Antwort gefunden, ist dieses Konzept der multipolaren Welt ein ernst gemeintes Zukunftsprojekt oder ist es das Konzept einer Macht, die einfach noch nicht in der Lage ist, globale Hegemonie auszuüben, also quasi ein Zwischenschritt?
Gut, also ich würde sagen, dass das ernst gemeint ist, weil ja die Wurzeln dieses Konzeptes interessanterweise auch in Europa liegen, im Denken von Karl Schmidt mit seinem Nomos der Erde, wo er quasi aus dieser totalen Niederlage Europas im Zweiten Weltkrieg und dann eben den Kalten Krieg natürlich den Schluss gezogen hat, dass es eben nicht sinnvoll ist, quasi das eigene Zivilisationsmodell der ganzen Welt überzustülpen, sondern sich wieder auf sich selbst zurückzuziehen und eben letztlich andere Zivilisationen und Großräume anzuerkennen. Und dementsprechend ist das jetzt nichts original Russisches oder Chinesisches, diese Idee der multipolaren Welt. Es wird nur jetzt so genannt, sondern eigentlich, wenn man so will, eine urdeutsche Idee, die dann hoffentlich auch die Deutschen jetzt sich wieder zu eigen machen, um eben so, wie Karl Schmidt es im Sinn hatte, wieder ihren Platz in der Welt zu finden und sich eben dem Globalismus entgegenzustellen.
Ein Begriff von Dugin, nicht nur von ihm, aber zentral von ihm, ist der von Eurasien. Was genau ist Eurasien? Sowohl geografisch als auch geistig, kulturell, wo liegen seine Grenzen?
Genau, also Eurasien, der Begriff ist ja sehr schimmernd und vielfältig, weil damit einerseits die ganze eurasische Landmasse gemeint ist, aber Eurasien als Zivilisation, das meint vor allem eben jene Zivilisation, die eben sehr stark durch das orthodoxe Christentum geprägt ist, aber eben auch durch die russische Geschichte und Kultur und damit quasi all jene Völker meint, die eben zur russischen Welt gehören, die russische Sprache sprechen und eben entweder dem orthodoxen Christentum anhängen oder eben auch zum Teil dem sunnitischen Islam beispielsweise. Und eben durch diese gemeinsame Geschichte und Kultur, die ja auch bis auf das Zahnreich zurückgeht, geprägt sind. Und dementsprechend ist eben Eurasien als Zivilisation gemeint, quasi dieser Großraum. Natürlich, wenn man jetzt die Idee des Neo-Eurasismus hernimmt, dann ist damit eben vor allem dieses Konzept der multipolaren Welt gemeint, einerseits. Und andererseits, dass sich die Landmächte, die eher konservativ geprägt sind, so wie das ja zum Beispiel auch lange Zeit bei den Deutschen und Franzosen der Fall gewesen ist, dass die sich eben mit Russen, Chinesen, Iranern, anderen zusammenschließen sollen, um eben den Globalismus der Angelsachsen abzuwehren. Das ist so diese Idee des Neo-Eurasismus.
Also im Grunde genommen Land gegen Seemacht, wenn man so will.
Genau, da kommen wir wieder auf Karl Schmitt zurück, eben Land gegen Meer. Und hier ist eben Eurasien wirklich dieser Ausdruck der Landmacht, den wir auch zum Beispiel schon bei Plato haben. Und da geht es einfach darum, dass man hier das ewige, das mehr konservativ orientierte gegen diese fluide Idee der Zersetzung, der Verflüssigung, der Globalisierung behaupten will und kann eben sagen, Eurasien hat hier viele Dimensionen, aber natürlich, wenn es eben global gemeint ist, dann ist es eben im Sinne der Landmacht. Wenn es eben regional gemeint ist, dann ist es eben auf diese eurasische Zivilisation bezogen, die eben heute in Russland größtenteils verortet ist, aber auch in anderen Staaten Zentralasiens und Osteuropas.
Das ist ein Gegenkonzept zu britischen Konzepten Eurasiens, die es ja auch mal gab, die Eurasien quasi als die Weltinsel und damit den Schlüssel zur globalen Herrschaft begriffen haben.
Ja, na, das ist absolut richtig. Es ist ein Gegenkonzept zu Mackinders Idee eben von der Kontrolle über das Herzland Eurasien. Und wer Eurasien kontrolliert, kontrolliert die Welt. So haben das die Briten gesehen und so sehen das heute leider auch viele Leute in den Eliten der USA. Und ja, dieses Gegenkonzept vertritt eben, der Multipolarität vertritt eben die Ansicht, dass es eben nicht ein Herzland gibt, sondern dass es viele Herzländer gibt. Eben so viele Herzländer, wie es letztlich Zivilisationen und Großräume gibt. Und dementsprechend ist diese andere Idee des Herzlandes, die eben auch von den Eurasien vertreten wird und die Multipolarität ausmacht, denke ich definitiv zukunftsbringender, weil da muss sich nicht die ganze Welt um ein Stück Land raufen, sondern kann sich eben auf ihr eigenes Stück Land konzentrieren, darauf konzentrieren, eine gerechte Gesellschaft zu erzeugen, die eigenen Völker zu bewahren und vor allem eben jene Eliten loszuwerden, die eben die Völker loswerden wollen.
Wie weit ist dieses Konzept der multipolaren Welt bereits Realität? Natürlich, wir haben die BRICS, wir haben die Shanghai-Organisationen, aber es sind ja noch nicht festgefügte Bündnisse, wenn man so will. Da wird natürlich viel auch von tagespolitischen Interessen abgeleitet. Also können wir heute schon von einer multipolaren Welt sprechen und dann in welchem Entwicklungsstadium?
Ja, also man kann heute definitiv davon sprechen, dass diese multipolare Welt Realität ist, weil es bereits mehr als einen Machtblock gibt, den man eben als den globalen Westen bezeichnen kann. Mittlerweile sind ja auch Russland, Eurasien, China eigene Machtblöcke. Das heißt, es gibt schon einmal drei. Es ist keine bipolare Welt mehr wie im Kalten Krieg. Und ja, wie viele Machtblöcke letztlich daraus werden, das haben auch gerade wir Europäer in der Hand, dass wir wieder eine unabhängige Zivilisation werden. Also ich persönlich hoffe auf zumindest, dass es bald vier sind. Und ja, je nachdem, wie sich dann zum Beispiel die Verhältnisse in Afrika entwickeln. Genau, Indien habe ich ganz vergessen. Indien ist eigentlich schon der bereits bestehende vierte Machtblock. Können es dann eben auch noch viele weitere werden. Lateinamerika, denke ich, hat eine ähnliche Situation wie Europa im Sinne der Fremdbestimmung. Und ja, dementsprechend kann sich das alles noch umwandeln. Und ich persönlich hoffe darauf, dass wir diesen Weg in Richtung Multipolarität weitergehen, weil natürlich dieser globale Westen, der noch immer besteht, der wehrt sich mit Leibeskräften dagegen, mit Farbrevolutionen, mit Kriegen, mit Umstürzen. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass dieser Globalismus so bald wie möglich aufhört, weil ich persönlich darauf hoffe, dass sich eben die Völker und die Bewahrung der Völker durchsetzen werden gegen dieses unmenschliche globalistische System, das eben gar keine Völker kennt, sondern eben nur Profite.
Sie haben Afrika kurz angesprochen. Es ist schon interessant zu beobachten, gerade in der Sahelzone. Ich glaube, vor 25 Jahren hätte ein dortiger Präsident, der die französische Armee rausgeschmissen hat, das nicht lange überlebt, jedenfalls nicht im Amt. Heute können Sie es machen. Welche Bedeutung hat denn Afrika für dieses Konzept der multipolaren Welt?
Ja, Afrika hat tatsächlich eine große Bedeutung dafür, weil gerade Stichwort Sahelzone, viele der Ressourcen, die globalistische Staaten wie Frankreich dazu brauchen, um ihre Politik fortführen zu können, Stichwort Uran, zum Beispiel auch von dort bekommen, aber auch die USA. Und das bedeutet, je unabhängiger Afrika wird, desto weniger rosig wird auch die Zukunft für die Globalisten. Und ich denke, dass auch gerade wir als Europäer natürlich ein gewisses Interesse daran haben, dass Afrika unabhängig wird und sich selbst bestimmen kann, weil natürlich auch ein großer Teil der Masseneinwanderung aus Afrika, ich sage nicht die gesamte, aber ein großer Teil, ist halt einfach der Situation geschuldet, dass viele globalistische Staaten Afrika destabilisieren, ausbeuten und natürlich auch diese Möglichkeit der Massenwanderung überhaupt erst zur Verfügung stellen. Das heißt, je mehr afrikanische Staaten aus diesem globalistischen Orbit sich befreien, desto weniger Massenwanderung wird es auch nach Europa geben. Und ich glaube, das ist in unser aller Interesse, dass diese Entwicklung aufhört.
Wir haben gesagt, dieses Konzept Eurasien ist im Grunde ein Konzept, das geboren wurde aus der Idee oder aus der Erfahrung einer russischen Welt, einer orthodoxen Welt. Ist es auf Mitteleuropa oder auf Europa oder auf Deutschland übertragbar?
Nun, ich denke, es gibt historisch gesehen mittlerweile einen starken Unterschied zwischen Westeuropa auf der einen Seite und eben Eurasien auf der anderen Seite. Das hat sich eben aus der kulturellen Entwicklung seit dem Mittelalter ergeben. Es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sich jetzt Europa in Zukunft weiterentwickeln wird, wie es sich vor allem nach einem möglichen Ende des Globalismus entwickeln wird. Ich denke halt, es ist wichtig einfach, dass man mit dieser ewigen Konfrontation gegen Russland, dass man da Abstand findet und schaut, dass man eine gesamteurasische Friedensordnung erstellt, weil ich denke, es ist nicht im Interesse Europas, ewig Krieg gegen Russland zu führen, sondern Frieden zu haben und auch Sicherheit für sich selber, der natürlich durch einen ewigen Kriegszustand eben in Frage gestellt wurde. Und ja, dementsprechend ist Eurasien eben in dieser größeren Variante im Sinne der multipolaren Welt und im Sinne einer Friedensordnung natürlich etwas, das es anzustreben gilt, weil wenn Europa Frieden hat, dann kann es sich vor allem einmal um so Probleme wie einer Oberherrschaft durch amerikanische Globalisten, kann es sich eben deren entledigen einmal und eben darum kümmern. Und ich denke, das ist in unserem Sinn, dass man zu diesem Frieden findet.
Abschließende Frage. Viele, auch übrigens konservative deutsche Denker, haben ja immer die Frage gestellt, was ist Deutschland eigentlich? Ist es sozusagen das östlichste Land des Westens oder das westlichste Land des Ostens, um es mal etwas zugespitzt auszudrücken? Wo sehen Sie Deutschland?
Nun, also ich sehe Deutschland als einen sehr wichtigen Vermittler zwischen Ost und West, weil die Deutschen ja historisch gesehen immer auch gute Beziehungen nach Osten hin unterhalten haben. Also ich denke nur an Otto von Bismarck zum Beispiel und seine, denke ich, sehr vorausschauende Außenpolitik. Gleichzeitig haben wir natürlich auch in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem Osmanischen Reich eben schon sehr früh Beziehungen zu Russland geknüpft und geschaut, dass man eben so Europa auch gegen den Islam verteidigen konnte damals. Und ja, dadurch, dass die Deutschen eben nicht in ihrer Geschichte hauptsächlich eine Seemacht gewesen sind, sondern immer eine Landmacht vor allem, hat man dann natürlich auch ein größeres Verständnis und kann sich da besser eben in Länder wie Russland einfühlen, als das vielleicht Engländer oder Franzosen können. Und dementsprechend hat Deutschland natürlich als sehr starkes europäisches Land da eigentlich eine große Verantwortung, eben hier auch ein bisschen vermittelnd zu wirken. Aber natürlich, und das ist ganz wichtig, nicht darauf zu vergessen, seine eigenen Interessen zu formulieren und vor allem auch zu schauen, was sind eigentlich die deutschen Interessen und Standpunkte in der Welt. Und ich glaube, das ist eben eine große Aufgabe für die Deutschen, dass sie diese Interessen und Standpunkte wieder formulieren, damit eben Deutschland wieder eine große goldene Zukunft haben kann im Vergleich zu diesem globalistischen Jammertal, in dem es sich jetzt befindet.
Herzlichen Dank.